Rinvataha.
Rinvataha.
Diejenigen, die das Verlangen entwickelt haben, die Botschaft zu hören. Svakataha. Seine eigenen Worte. Krishna. Die Persönlichkeit Gottes. Unya. Tugenden. Savana. Hören. Kirtana. Danken. Vidyantasta. In jedem Herzen. Si. Gewiss. Abhadrani.
Abhadrani.
Das Verlangen, Materie zu genießen.
Vidunoti.
Reinigt.
Sudit.
Vosita.
Satam.
Das Aufrichten. Übersetzung. Die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna, der der Paramatma, das heißt die Überseele, im Herzen eines jeden ist und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Und diese Botschaften sind in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Erläuterung. Botschaften über die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna sind nicht von ihm verschieden. Wann immer man deshalb Gott ohne Vergehen lobpreist und über ihn hört, sollte man verstehen, dass Shri Krishna sich dort in Form von transzendentaler Klangschwingung aufhält, die so mächtig ist wie der Herr selbst. Wie Chaitanya Mahaprabhu erklärt in seinem Shikshastaka deutlich, dass der heilige Name des Herrn alle Kräfte des Herrn besitzt. Und dass der Herr seine unzähligen Namen mit derselben Kraft ausgestattet hat. Jeder kann den heiligen Namen mit Aufmerksamkeit und Ehrfurcht chanten, wann immer er die Möglichkeit dazu hat. Die Zeit ist nicht fest vorgeschrieben. Der Herr ist so barmherzig, dass er vor uns in der Form transzendentalen Klanges gegenwärtig sein kann. Aber unglücklicherweise haben wir keinen Geschmack für das Hören. Und die Ruhmpreisung des Namens und der Taten des Herrn. Wir haben bereits erörtert, wie man einen Geschmack für das Hören und Chanten des heiligen Klanges entwickelt. Das geschieht, wenn man dem rein geweihten des Herrn Dienste darbringt. Der Herr steht zu seinen Geweihten in einer Beziehung gegenseitigen Austausches. Wenn er sieht, dass ein Gottgeweihter völlig aufrichtig danach verlangt, Zutritt zum transzendentalen Dienst des Herrn zu erlangen und daher beginnt, ernsthaft über ihn zu hören, dann handelt der Herr vom Inneren des Gottgeweihten aus in solcher Weise, dass der Gottgeweihte leicht zu ihm zurückkehren kann. Jetzt kommt eines der Lieblingssätze von einem Devotees aus, ja, vielleicht aus diesem Teil des Bhagavatam. Dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Die meisten von uns wünschen sich gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Shri Krishna in jeder Hinsicht. Man kann nicht in das Königreich Gottes eintreten, solange man nicht völlig von allen Sünden gereinigt ist. Die materiellen Sünden sind Folgen unseres Begehrens, über die materielle Natur zu herrschen. Es ist schwierig, diese Verlangen abzuschütteln. Frauen und Reichtum sind hier schwer zu überwinden. Das Problem steht für den Gottgeweihten, der sich auf dem Pfad zu Gott befindet. Viele entschlossene Anhänger des hingebungsvollen Dienstes fielen die Verlockung zum Opfer und kamen somit vom Pfad der Befreiung ab. Aber wenn einem der Herr selbst hilft, wird der ganze Vorgang durch die göttliche Gnade des Herrn so einfach wie nur irgendetwas. Es ist nicht erstaunlich, selbst dass man in Berührung mit Frauen und Reichtum unruhig wird, denn jedes Lebewesen ist seit undenklichen Zeiten, niemand kann sich erinnern, seit wann genau, mit solchen Dingen verbunden, und es erfordert Zeit, sich von dieser fremden Natur zu lösen. Aber wenn man damit beschäftigt ist, von der Herrlichkeit des Herrn zu hören, erkennt man allmählich seine wirkliche Position. Durch die Gnade Gottes erlangt ein solcher Gottgeweihter genügend Kraft, um sich gegen den Zustand der Verwirrung zu wehren. Und allmählich werden alle störenden Elemente aus seinem Geist beseitigt. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschacari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Können wir einmal wirklich die Bhagavad Gita finden, aufgeschlagen auf den ersten Text vom 7. Kapitel. Den Text noch einmal. Srinvatam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana Rityantasso Shabadrani Virunoti Surisatam. Die Persönlichkeit Gottes Shri Krishna, der der Paramatma, als die Überseele im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Und diese Botschaften in sich selbst tugendhaft, wenn sie richtig gehört und verschwendet werden. Der Vers aus der ganzen Bhagavad Gita, den Srila Prabhupada am häufigsten zitierte, ist der Vers aus dem 7. Kapitel, Text 1. Und in diesem Vers spricht Krishna darüber, wie wir ihn vollständig frei von allen Zweifeln erkennen können. Und auch in diesem Bhagavad-Vers spricht Krishna darüber, wie er dem Devoti hilft, ihn zu erkennen. Ich möchte euch den Vers gerne in Sanskrit und in Deutsch vorlesen. Ein wunderschöner Text, die Bhagavan Uvacha, also direkt von den Lippen Krishnas. Maya Shakta Mana Pakta Yogam Yunyam Madashraya Asansayam Samadram Man Yatagyas Yasitashreino. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Höre nun, O Sohn Sitas, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kann, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktizierst. Nun, Krishna sagt hier also, dass er Arjuna erklären möchte, wie er zu vollkommenen Gotteserkenntnis kommen kann. Er sagt, dass es nötig dazu ist, den Yoga zu praktizieren, wo man den Geist völlig auf Krishna ausrichtet. Und dieser Bhakti-Yoga, da ist irgendwas noch nicht ganz in Ordnung. Dieser Bhakti-Yoga, bin ich so leise. Dieser Bhakti-Yoga, wie wir Krishna erkennen können, fängt mit dem Vorgang des Hörens über Krishna an. Srinvata Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana. Bei diesem Yoga-Vorgang geschieht etwas ganz Interessantes. Und zwar hilft Krishna dem Devotee, der diesen Vorgang anwendet. Bei allen anderen Yoga-Vorgängen muss man irgendwie etwas tun, um zu Gott zu kommen. Aber beim Hören über Krishna kommt Gott selber zu einem. Das ist der Unterschied. Ja. Sehr interessante Sache. Hier bestätigt Krishna diesen, also das Bhagavatam diesen Punkt. Die Persönlichkeit Gottes, wie Krishna, der Paramatma, die Überseele im Herzen eines jeden und der Wohltäter des aufrichtigen Gottgeweihten ist, entfernt den Wunsch nach materiellem Genuss aus dem Herzen des Gottgeweihten, der sich an seinen Botschaften erfreut. Mit Krishna kommt zu dem Devotee, der regelmäßig und jedenfalls richtig hört und richtig chantet, kommt Krishna persönlich in sein Leben hinein und hilft dem Devotee auf seinem sicher nicht immer einfachen Pfad. Es gibt einen Schlucker, der auch oft zitiert wird, wo gesagt wird, wo Krishna selber sagt, ich bin nicht im Herzen der Yogis, ich bin auch nicht im Königreich Gottes in Vaikuntha. Ich bin dort, wo meine Devotees hören und chanten. Also Krishna kommt bei diesem Vorgang des Bhakti-Yogas. Er wird gerufen, unwiderstehlich, angezogen fast von den Devotees, die richtig hören und richtig chanten. Prabhupada macht es nachher klar, was mit ihm richtig hören und richtig chanten gemeint ist. Es ist so, dass man mit voller Aufmerksamkeit hört und dass man chantet, wobei man die zehn Vergehen oder die überhaupt Vergehen, Aparada, vermeidet. Nur dann ist Krishna angezogen und statt dass man sich anstrengt, ihn zu erreichen, kommt Krishna herbei, hier bin ich. Man spürt das auch, wenn man richtig die heiligen Namen chantet und richtig hört über Krishna, dann wird die Atmosphäre plötzlich transzendental. Wir hatten gestern ein schönes Hauseinweihungsprogramm und zuerst war die Atmosphäre, wie es bei solchen Anlässen der Fall ist, erstmal ein bisschen ja, förmlich und ein bisschen steif vielleicht sogar. Also, steif wie Schlagsahne, also ein positives Steifsein, nicht ein negatives Steifsein. Und nervös, das wohl sein wird, dass viele Leute auf einmal werden wir singen und nach einer gewissen Zeit durch das Hören über von Krishnas heiligen Namen entspannte sich die Atmosphäre und man stand fröhlich auf und tanzte unkonventionell in den Abend hinein. Das ist immer wieder zu sehen, wenn die Devotees zusammenkommen, die richtig hören und chanten. Nach einer gewissen Zeit ist Krishna plötzlich gegenwärtig im Leben. Diese Gegenwart Krishnas, die ein Devotee verspürt, ist total wichtig. Denn ohne dieses Gefühl von der Gegenwart Krishnas wird der Devotee immer in gewisser Weise noch Zweifel haben über Krishnas Gegenwart in seinem Leben. Prabhupada hatte einmal gesagt, was ist der Nutzen von Religion, wenn man nicht mit Gott sprechen kann? Ich habe diesen Satz so aufgerüttelt. Dass ich wirklich dachte, es geht hier um die letztendlichen Dinge im Krishna-Bewusstsein. War ziemlich am Anfang, wo ich das hörte, und ich dachte, yes, es stimmt. Man kann erst die Zweifel über Gottes Gegenwart im Leben völlig vermeiden und überwinden, wenn man eine Gotteserfahrung hat. Hier wird das Wort gesagt, wie du mich vollständig erkennen kannst in der Bhagavad Gita. Asamshayam, ohne Zweifel, Samagram, vollständig, mich, Yata, Yasyasi, du kannst kennen. Krishna verspricht also eine Gotteserkenntnis in der Bhagavad Gita und er gibt als Vorgang an, das richtige Hören über ihn, das richtige Chanten über ihn, sodass Krishna persönlich gegenwärtig wird im Leben, dass er angezogen wird im Leben des Devotees und dann sagt, hier bin ich. Und sich so zu erkennen wie. Ich möchte euch gerne zum Anfang meiner Vorlesung, das war die erklärenden, die einleitenden Worte, und jetzt geht es darum, dieses Thema zu erarbeiten, philosophisch. möchte euch jedoch zum Anfang eine kleine Geschichte erzählen, die von den Devotees erzählt werden, die auf Navadvipa Parikrama sind und dort zu dem Ort kommen, wo Jayadev Goswami, der große Dichter, der auch die Das Avatar, dieses Namaste Narasimha, nicht Namaste Narasimha, ja, Tavakara Kamala Vare Nakam Adbhuta Shringam gedichtet hat. Das ist das Lied, was wir jeden Tag singen, ist ein Teil eines größeren Werkes, das Avatar, das Sotras, und das wiederum ist ein Teil eines noch größeren Werkes, der Gita Govinda, die Lord Jagannath in Puri allabendlich vorgelesen wird und die Lord Chaitanya sehr schätzte in diesem Berg. Nun, das Avatar, nicht das Avatar, meint das solchen, die wohl Jayadev Goswami, war, als er dieses Werk verfasste, die Gita Govinda, zu einer schwierigen Stelle gekommen. Er wusste nicht recht, ob er das, was er schreiben wollte, auch tatsächlich schreiben konnte. Weil es über ein Thema war, zwischen Radha und Krishna, was sehr vertraulich ist. Prabhupada hat diesen Vers, um den es geht, zweimal in seinen Büchern erwähnt, aber nur kurz, ein ganz vertrauliches Thema. Und nun Jayadev Goswami war so also am Schreiben und er fing gerade an, diesen Vers festzulegen, festzuschreiben, als ihn Zweifel überkam, ob er das überhaupt schreiben konnte, ob das richtig sei. Und da es eine Regel ist im Transzendentalen der Literatur, nicht das zu schreiben, was man nicht weiß, da soll man ja nicht spekulieren, das ist ja nicht so von mir. Also das kann ich jetzt einfach nicht schreiben, ich bin mir nicht sicher. Ich muss warten, bis es klarer wird, bis Krishna irgendein Zeichen gibt. Und er legte dann sein Werk nieder, ging hin, verabschiedete sich von seiner Frau Padmavati und sagte, ich bin zu einer schwierigen Stelle gekommen, ich kann jetzt also nicht weiter schreiben, ich werde ein Bad nehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn du danach ein bisschen einfach Prasadam fertig angerichtet hättest. Und Padmavati machte das, machte sich dann gleich an die Arbeit und nach einer relativ kurzen Zeit, ich glaube einer halben Stunde, hörte sie ein Klopfen an der Tür, machte die Tür auf und sie sah ihren Ehemann. Sie wunderte sich, du bist schon zurück, ein Bad dauert am Fluss. Da kommst du normalerweise nach 2 Stunden zurück, aber du bist schon nach einer halben Stunde zurückgekommen. Ja, sagte Jayadev, ich muss schnell was muss arbeiten an dem Buch. Also ist mir, er ging in sein Arbeitszimmer zurück, schrieb etwas in das Buch, nahm dann Prasadam und rastete. So nach ungefähr 2 Stunden klopfte es wieder. Und Padmavati hatte die Tür verriegelt. Wir lebten in einer ziemlich einsamen Stelle dort in Bengal, Champahati. Ihr könnt euch das heute noch anschauen. Und jetzt ist es natürlich besiedelt, aber damals war es fast ein Dschungel. Um den Plätscher von der Ganga, das ist wunderschön. Ich dachte, wer ist das jetzt? Mittagszeit und da kommt niemand und ging also zur Tür und sah ihren Mann vor der Tür. Ungeduldig. Lass mich rein, Padmavati, wann ist es verriegelt? Und Padmavati dachte, was ist das? Ich bin schon vor einer halben Stunde gekommen. So kommt er jetzt nochmal? Ist das ein, heute würde man vielleicht sagen, ist es ein Doppelgänger vielleicht von ihm, ein Double? Also was Geisterhaftes, es gibt da esoterische Forschung drüber, das ist ganz Unheimliches. Das sind Leute, die sind genauso wie man selber, aber nicht man selbst. Und sie wusste also nicht, wie reagieren, aber Jayadev schüttelte ganz an der Tür. Tür und sagte, was ist los, warum werde ich nicht in mein eigenes Haus eingelassen? Schließlich musste Jayadev ihm aufmachen und Jayadev fragte, warum bist du so verstört? Das ist der echte Jayadev, das ist meine einzige Frage.
Sagte Jayadev,
ja, sagte sie, du bist ja schon vor anderthalb Stunden gekommen.
Nein.
Ich war am Fluss und badete und ich habe dir doch gesagt, du bist gekommen und du bist in dein Arbeitszimmer gegangen, ich habe dir aufgetragen und du hast, was, Jayadev? Unmöglich. Ich weiß doch, was ich tue. Da hatte er einen Verdacht. Der Verdacht rumorte in ihm. Er ging in sein Arbeitszimmer. Er ging dorthin, wo er arbeitete, wo er schrieb. An seiner Seite, das war eine Palmblattseite. Und sah dann mit goldener Handschrift, wunderschön geschrieben. Also wunderschön. Wie der Text, den er angefangen hatte und nicht beendet hatte, eben aus dem Zweifel heraus, ob das richtig oder falsch sei, wie dieser gleiche Text von einer wunderschönen goldenen Handschrift beendet worden war. Und zwar so, wie es gedacht hatte. Beschreibe ihn mir genau, sagte Jayadev, wer dieser, der vor anderthalb Stunden gekommen bin. Also ich bin der Richtige, will ich nur sagen. Padmavati sagte dir, das warst du. Ich weiß doch, wie du aussiehst nach so und so vielen Jahren Ehe. Jedenfalls, wie sich herausstellte, ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen, was geschehen war, war, dass Krishna die Form von Jayadev angenommen hatte und nach einer halben Stunde dann zurückgekommen war, um den Vers, über den Jayadev den Zweifel hatte, zu Ende zu schreiben, mit seiner eigenen Handschrift. Haribol. Ihr könnt euch vorstellen, was mit dieser Tätigkeit, die Krishna gemacht hat, geschehen ist. Jayadevs Zweifel sind restlos verschwunden. Das ist, so ist es und nicht anders. Und das ist jetzt schwarz und weiß von Krishna niedergehalten worden. Das ist letztendlich die letztendliche Lösung von Zweifeln. Dass Krishna kommt in unser Leben hinein und uns irgendwie ein Zeichen gibt und diese Zweifel beseitigt. Und der Vorgang, wie das am einfachsten geschehen kann, ist durch das regelmäßige und aufrichtige Hören und Chanten von Krishna. Weil durch diese eine Tätigkeit, mehr als alle anderen Tätigkeiten für eine bedingte Seele wie wir, Krishna herbeigerufen wird ins Leben eines Devotees und dort im Herzen des Devotees erscheint und dann dort aktiv wird und dem Devotee hilft, auf eine ganz bestimmte Art und Weise hilft, frei zu werden von Zweifeln. Ich habe hier in der Bhagavad Gita einen Text für euch rausgesucht. Ich hoffe, dass wo Krishna sagt, wie er zu erkennen ist. Und er hat sehr viel mit dieser Diskussion zu tun. Ein gläubiger Mensch, also jemand, der voller Glauben ist, nicht voller Zweifel, der sich dem transzendentalen Wissen gewidmet hat und der seine Sinne unter Kontrolle hat, ist befähigt, solches Wissen zu erlangen. Damit ist Gottes Erkenntnis gemeint. Und wenn er es erlangt hat, erreicht er sehr schnell den höchsten spirituellen Frieden. Dieser Text, für diejenigen, die es nachlesen möchten, ist im 4. Kapitel, Text 39 zu finden. Und Prabhupada sagt dazu, das Wissen des Krishna-Bewusstseins kann von einem gläubigen Menschen erreicht werden, der fest an Krishna glaubt. Jemand wird als gläubig bezeichnet, wenn er davon überzeugt ist, dass er einfach dadurch, dass er im Krishna-Bewusstsein handelt, die höchste Vollkommenheit erreichen kann. Diesen Glauben erreicht man durch hingebungsvollen Dienst und das Chanten von Hare Krishna, wodurch das Herz von allem materiellen Schmutz gereinigt wird. Darüber hinaus sollte man seine Sinne unter Kontrolle halten. Ein Mensch, der auf Krishna vertraut und die Sinne beherrscht, kann problemlos und schnell die Vollkommenheit im Wissen des Krishna-Bewusstseins erlangen. Und damit endet diese Erläuterung. Und also der letzte Satz, ein Mensch, der auf Krishna vertraut, indem er hingebungsvollen Dienst ausübt und chantet, der auch die Sinne beherrscht, kann problemlos und schnell die Vollkommenheit im Wissen des Krishna-Bewusstseins erlangen. Das ist die Arbeit, die vor uns liegt. Nun, auf diesem Weg, wo wir versuchen zu chanten und uns im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und wo wir unser Vertrauen in Krishna setzen, also unseren Glauben auf Krishna setzen. Das funktioniert ja nur, wenn man von Krishna überzeugt ist. Auf diesem Weg gibt es drei verschiedene Stadien. Das erste Stadium ist, wo ein Devotee enthusiastisch ist. Dieser Enthusiasmus wird von Vishwanath Chakravarti Thakur als der Anfangsenthusiasmus bezeichnet, der nötig ist, um den spirituellen Pfad anzutreten. Wisst von diesem Enthusiasmus, wie der ist. Ich habe. Ich stehe gerade vielleicht noch hinter dieser Abschiedsbrief eines Devotees von der materiellen Welt, den ich euch gerne vorlesen möchte, wo dieser Anfangsenthusiasmus drin ist. In einer Plastik, ja, so mit Löchern drin. Dieser Anfangsenthusiasmus ist ganz wichtig und sehr oft sehen wir, wie Krishna bewusst diesen Anfangsenthusiasmus inszeniert. Zum Beispiel gestern hatten wir ein Programm mit vielen jungen Leuten, ein Ozean von jungen Leuten. Jedenfalls in meiner Begeisterung habe ich so wahrgenommen. War nicht ein ganzer Ozean, sondern ein Tropfen aus einem Ozean von jungen Leuten, die alle wahnsinnig enthusiastisch waren. Es fiel mir richtig auf, ach, dieser Anfangsenthusiasmus, wenn man den nochmal haben könnte. nicht? Das ist ganz natürlich nötig für den, um überhaupt den spirituellen Weg anzutreten. In dieser Zeit offenbart sich Krishna auf kleine Art und Weise dem Devotee immer wieder aufs Neue. Der junge Devotee erlebt etwas, wo er nur noch ein Wort für hat. Wow! Er ist begeistert in der Gemeinschaft von Devotees. Die wirken alle wie große Heilige auf ihn und so weiter. Dieser Enthusiasmus wird als Anfangsenthusiasmus bezeichnet, weil der Devotee zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Krishna-Bewusstsein verwirklicht haben kann. Es wird gesagt, er ist wie ein Junge, der noch nicht lesen kann und ein Buch kriegt und dieses Buch mit wahnsinniger Freude zur Kenntnis nimmt. Super, ich habe ein Buch gekriegt. Ich bin in die Welt der Erwachsenen eingetreten. Kennt ihr die kleinen Schuljungs, die da mit ihren Schulranzen, die bestimmt auch in der Schweiz, wenn die noch nicht ausgestorben sind, die Schulranzen, mit Büchern da drin ist, ich bin ein Erwachsener. Super, und er kann nicht ein Wort davon lesen. Vielleicht kann er A lesen, weil er das von seinem A und B und so weiter. Und dann, nach dem Anfangsenthusiasmus, kommt die Zeit, wo ein Devotee noch nicht stetig ist in seinem spirituellen Leben und noch die vielen Anattas sieht, die vielen unerwünschten Angewohnheiten. Und er ist noch, wo er plötzlich merkt, er ist wackelig, wo er merkt, er ist gefallen, wo Dinge wie Schwächen des Herzens ihm zusetzen, wo er auch regelrecht Zweifel hat an allen Möglichen, angefangen mit sich selber und so weiter. Und dann kommt eben das, von dem Krishna spricht, dass der Devotee spirituelle Erkenntnisse macht, die so überzeugend sind, dass er Krishna frei von allen Zweifeln Asang Sayang Samagrang Man und vollständig erkennt. Und dann ist er bei Krishna. Ich möchte euch mal den Anfangsenthusiasmus zeigen, dass ihr ein bisschen träumen könnt über die Vergangenheit und so weiter. Mit diesen, liebe Eltern, das ist also ein wahrer Brief, der ist nicht poetisch zurückgeschrieben worden, zusammengeschrieben worden. Hamburg, 22.06.1990, also ist schon ein bisschen alt. Mit diesem Brief möchte ich niemanden verletzen. auch will ich keine Beziehung abbrechen oder beeinträchtigen. Bitte reagiert auf meinen Entschluss nicht nur emotional, sondern reflektiert auch einmal über meine gut überlegten Argumente. Typisch. Mein Entschluss ist, dass ich erstens ausziehe und ein Gottgeweihter werde und zweitens mit der Schule aufhöre, da sie für mich keinen Nutzen mehr hat. Wie ihr wisst, ist dies keine schnelle Idee, die ich mir in wenigen Tagen ausgedacht habe, sondern eine lang überlegte Sache, über die ich schon seit Dezember letzten Jahres nachdenke. Seit da an wusste ich, dass ich diesen Entschluss früher oder später treffen werden würde. Schon vor ein paar Jahren kamen mir große Zweifel an dieser Gesellschaft, er meint nicht die Iskon-Gesellschaft, sondern die materielle Gesellschaft, schon vor ein paar Jahren kamen mir große Zweifel an dieser Gesellschaft und ihren Plänen für Schulabgänger. Damals hatte ich aber keine echte Alternative gesehen. Das, was ich jetzt habe, ist viel mehr als eine Alternative und ich sehe dort für mich eine große Zukunft. Erstens, um selber glücklich und zufrieden zu werden und zweitens, um die Welt zu verändern und anderen auch diese Möglichkeit zu geben. Hare Krishna. Ich habe diesen Devoti wieder getroffen und er hat mir dann einen Brief geschrieben. In diesen beinahe 10 Jahren, ja, also liebe Satchinanda Swami, ich habe mit großem Interesse, aber auch mit einigem Staunen diesen alten Abschiedsbrief gelesen, schreibt er 10 Jahre später. Ich hoffe, immer noch diesen alten, teilweise naiven Predigerenthusiasmus zu besitzen. In diesen beinahe 10 Jahren ist viel passiert und ich habe viele Erfahrungen gemacht. So müsste ich über einige Aussagen meines Briefes schon fast zynisch lachen. Das bezieht sich hauptsächlich auf organisatorische Strukturen und Erfahrungen in ihm. So, Hare Krishna. Ich glaube, ich habe meinen Punkt gut illustriert, also sagen wir mal aus dem Leben illustriert, will ich vielleicht sagen. Dass es vielen Devotis so gibt, dass sie am Anfang einen großen Enthusiasmus mit sich bringen, der sie unglaublich antreibt, wie man, ich möchte jetzt einmal ein schweizerdeutscher Wort zu kommen, der sie unglaublich aufstellt, dieser Enthusiasmus. Dann aber passiert etwas auf der königlichen Straße zum Himmel mit diesem Enthusiasmus. Vishwanath Chakravarti Thakur schreibt darüber und schreibt auch was darüber, was geschieht. Das ist das Normalste von der Welt. Das gab es schon vor 500 Jahren und deswegen wird es im Madhurya Kadambini behandelt. Dieser Enthusiasmus, ich will es nochmal zusammenfassen, ist der anfängliche Enthusiasmus eines Brahmana-Jungen, der noch ein Buch kriegt, also rein äußerlich toll findet, ein Buch zu haben, aber es noch nicht richtig lesen kann. Dann auf der Stufe von Ruchi, das ist eine Stufe, die hinter der Stetigkeit im spirituellen Leben kommt. Wenn der Devotee frei ist von seinen Schwächen und diesen ganzen Unzulänglichkeiten, die wir als bedingte Seele haben. Auf dieser Stufe von Ruchi hat er großen Geschmack. Aber es ist nicht mehr ein Geschmack, der sich an Äußerlichkeiten aufhält oder orientiert, sondern es ist ein Geschmack, der dadurch zustande kommt, dass der Devotee ganz tief eindringen kann in das Krishna-Bewusstsein. Das Beispiel, was Vishwanath Chakravarti Thakur gibt, ist, dass dieser Devote jetzt wieder Brahmana-Junge ist, der die Shastra gekriegt hat, aber das Lesen gelernt hat. Er freut sich nicht mehr, weil er ein Buch hat, was schwer ist und was so aussieht, als wäre ein Gelehrter. Er freut sich über die Themen, die er aus dem Buch herauslesen kann, die er tief im Herzen versteht. Und von denen er einen großen Wohlgeschmack bekommt, von den Themen. Nicht dem 1,5 Kilo Buch, was er trägt, sondern von dem Inhalt, was in diesem Buch gegenwärtig ist. Nun, diese Reise muss jeder Devotee machen. Und auf dieser Reise vom Anfangsenthusiasmus zu der Stufe von Nishta und dann Ruchi, zur Stetigkeit und Wohlgeschmack, wird sich jeder Devotee auf irgendeine Art und Weise mit dem Phänomen des Zweifels beschäftigen müssen. Denn dieser Zweifel wird ganz natürlich aufkommen. Es ist ein Zeichen sogar von Intelligenz. Lass uns ganz kurz jetzt philosophisch sehen, ob es irgendwelche Informationen über Zweifel gibt. Was ist Zweifel? Zweifel so rein analytisch gesehen und frei von allen, von den Emotionen, die aufkommen, wenn man Zweifel hat, frei davon gesehen, ist eine Funktion der Intelligenz. Patanjali spricht darüber und Srila Prabhupada zitiert das im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam. Zweifel ist eine Funktion von Intelligenz. Man sieht etwas und man stellt Fragen. Ist es wirklich so? Man stellt diese Fragen zum Teil aus dem Hintergrund dessen, was man weiß. Zum Beispiel jemand, der die Naturwissenschaft studiert hat und der dann Aussagen aus dem Bhagavatam hört, die dem naturwissenschaftlichen Weltbild widersprechen, wird Zweifel haben. Er wird sagen, das ist wirklich so. Aber wieso denn? Es gibt doch messbare Entfernungen zum Mond und so weiter. Ist es wirklich so, wie im Bhagavatam gesagt wird? Es ist eine natürliche Funktion der Intelligenz. Srila Baladev Vidyabhushana und andere Vaishnava-Kommentatoren machen sich dieses Zweifels zu eigen. Zum Beispiel in dem Kommentar, diesem total berühmten Kommentar in der Vaishnava-Welt zum Vedanta Sutra, benutzt Baladev Vidyabhushana Zweifel als ein legitimes Mittel, um zu einem Ergebnis zu kommen. Schreibt sein Buch so: Erstmal kommt der Sutra, dieser kurze Ausspruch von Vedavyas, und dann macht Baladev Vidyabhushana, erklärt das kurz, und dann kommt Zweifel. Und sagt er, den Zweifel. Und bringt in dieser Abteil seines Kommentars alles heraus, um diese Aussage, die er gerade etabliert hat, ins Wanken zu bringen. Er bemüht sich wirklich, zu sagen, das kann nicht so sein, diese Aussage, weil dies und das und das und jenes und so weiter und so fort ist. Und er bringt wirklich Dinge, dass einem schwindelig werden, wenn er diese Zweifel auftritt. Und dann kommt die dritte, dann kommt die Reflexion über dieses Thema, und zum Schluss kommt er zu einer Schlussfolgerung, wo er diese Zweifel beantwortet. Ich möchte vorschlagen, dass wir uns diesen, wenn wir Zweifel haben, diesen Zweifel stellen auf diese Art und Weise. Dieser Zweifel wird an einem Thema oder an irgendetwas erhoben, zack. Der Zweifel wird formuliert und aus dem Bereich des Emotionalen herausgeholt, aus dem schwammigen Bereich, wo man ihn nicht fassen kann, wo man einfach sich mies fühlt, nicht, wird herausgeholt, dann wird darüber reflektiert, was immer in dieser Reflexionsphase nötig ist, was es für Überlegungen gibt, die mit diesem Zweifel zusammen haben. Und dann muss man allerdings zu einer Schlussfolgerung kommen. Für einen Menschen, der im Zweifel stecken bleibt in dieser Phase und nicht herauskommt, er kann weder in der materiellen noch in der spirituellen Welt glücklich werden. For the doubting soul gibt es kein Glück. Man muss sich seiner Sache sicher sein. Solange du Zweifel hast in irgendwas, selbst in einer Ehebeziehung, wenn du in einer Ehebeziehung bist und du kriegst plötzlich Zweifel da rein, ist das gut, kann man auch da nicht glücklich werden. Oder wenn du Zweifel kriegst, wenn du auf einer Reise bist, dann bin ich hier im richtigen Ort, warum habe ich diese Reise angetreten und so weiter. Dann kann man nicht mal sich an einer Mahlzeit erfreuen, dann ist man einfach. Ja, wir sehen heute Dias, möchte euch herzlich einleiten von einer Muktinath-Reise, und da gab es ein paar, die haben mitten auf der Reise Zweifel gekriegt, weil sie laufend physische Schwierigkeiten hatten in der Reise, und da kann man nicht glücklich werden, da muss was geschehen. So, weder im materiellen, das war ein Beispiel aus dem materiellen Bereich, Muktinath nicht ganz, da ist die spirituelle in die materielle Dimension hereingekommen, und erst recht im spirituellen Bereich muss der Devotee seine Zweifel lösen. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, Zweifel zu lösen. Es gibt vielleicht auch mehr, aber ich möchte hier zwei bekannt geben. Eine Möglichkeit ist der etwas, was ich persönlich als den intellektuellen Weg bezeichnen möchte. Man schaut sich den Zweifel genau an und schaut dann, wie man Antworten findet aus der Tradition, von dem spirituellen Meister, von Srila Prabhupada, von den Gottgeweihten und von Zusatzliteratur. Zum Beispiel, viele naturwissenschaftlich geprägte Devotees haben Zweifel mit der vedischen Kosmologie und haben sehr viel Lösung, sehr viel, sagen wir mal, Hilfe gefunden aus den Werken von Sadaputta Prabhu und den anderen Mitgliedern des Bhaktivedanta Institutes. Das hat ihnen sehr geholfen. Ich weiß, dass ich damals, als ich in dieser Phase war, mich mit der Kosmologie zu beschäftigen und das im fünften Kanto, der war gerade rausgegangen und mein Geist ging im Schleudersitz war der damals, weil ich naturwissenschaftlich ein bisschen geprägt war. Also wir hatten das Bild der Wissenschaft zu Hause, immer ein deutsches naturwissenschaftliches Magazin und da war auch Kosmologie drin und das war also ganz anders als der fünfte Kanto. Und es war für mich sehr schwierig, damit klarzukommen. Ich wollte ja, also wenn man schon was macht, Krishna-Bewusstsein, dann will man auch alles verstehen. Und Sadaputas Bücher haben mir unglaublich geholfen. Insbesondere seine Arbeiten, wo er die Vielschichtigkeit des Kosmos und die Vielschichtigkeit, die vielen Dimensionen des Kosmos aufgezeichnet hat. Und so konnte sich dann alles irgendwie fühlen. Das ist der intellektuelle Weg, den auch viele von uns kennen. Wir lesen die Schriften, wir verstehen etwas nicht, wir fragen nach und wir fragen nochmal nach und wir fragen nochmal nach und irgendwann wird es klar und so weiter. Oder wir wissen damit umzugehen. Ich möchte jedoch über diesen intellektuellen Weg heute nicht so viel sprechen. Ich möchte heute über einen anderen Weg sprechen, den ich persönlich für wichtiger halte. Prabhupada hatte einmal, ich möchte über den Weg des Shraddhas sprechen, oder the Yoga of Faith. Prabhupada hatte einmal Folgendes gesagt. Darf ich euch zunächst einmal in Englisch vorlesen, weil es mir sehr wichtig ist, dass es auch genau so leicht ist. Übersetzung anzufertigen hat manchmal Schwierigkeiten. In the process of hearing about Krishna, one should be satisfied to know that everything cannot be decided by intellectual debate. Ich möchte eine Übersetzung versuchen. In dem Vorgang über Krishna zu hören, sollte man zufrieden sein mit der Erkenntnis, dass nicht alles durch intellektuelle Debatten gelöst werden kann. Oder decided, ja gelöst werden kann, wird also wenn es gesagt ist. Es gibt das spirituelle Phänomen ist etwas, was, sagen wir mal, nicht dem Intellekt zugänglich ist. Eines von Krishnas vielen Namen ist Avan Manasagochara, jemand, der sich jenseits der Reichweite des Geistes und auch der Sinne befindet. Er ist in einer transzendentalen Dimension, wo diese Vehikel nicht hinkommen. Genauso wie du mit einem Fahrrad nicht den Züricher See überqueren kannst, so kannst du nicht mit deinem Geist und deinem Sinn das überqueren, was zwischen dir und Krishna ist. Das geht nicht. Das ist ein unzugängliches Herzen, das Vertrauen hat. Das ist eine ganz andere Herangehensweise an Gottes Erkenntnis. Shraddha, Vertrauen in Krishna zu haben, ist die Grundvoraussetzung, um Krishna zu erkennen. Krishna spricht darüber in der Bhagavad Gita, im 9. Kapitel, Vers 3, ich möchte es euch gerne vorlesen. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Gut, aber wie können wir dieses Shraddha, dieses feste Vertrauen, was nötig ist, um Krishna zu erreichen, erlangen? Wie können wir Shraddha kriegen? Es wird nicht ermutigt, im Krishna-Bewusstsein den Intellekt ganz auszuschalten, um Gottes, also bloß nicht, weil ich sagen, man sollte studieren und man sollte diesen Vorgang machen, wo man seine Fragen löst. Das ist ein Vorgang, wie ihn Baladev Vidya Bhushana sogar in seiner Literatur anwendet. Zweifel, Reflexion und Schlussfolgerung ist ganz wichtig für einen Menschen und für sein Leben. Aber ebenso wichtig und auf einer parallelen Schiene müssen wir daran arbeiten, wie wir Shraddha, wie wir Vertrauen gewinnen. Und das ist genauso, ich möchte jetzt ein Beispiel geben, wo viele von euch an die Decke gehen werden, vielleicht im ersten Augenblick, ist genauso wie sich verlieben. Wie verliebt man sich? Also, wie kommt dieses Feeling im Herzen auf? Das ist eine sehr interessante Frage. Könnt ihr euch erinnern, als ihr, wir haben ja hier viele, wie heißt das, die nicht mit diesem Beispiel Schwierigkeiten haben, die Brahmacharis, können sich ja erinnern an die an vorangegangene Leben oder an vielleicht zukünftige Projekte, die noch anstehen. Nicht? Das ist nicht, wie habt ihr euch verliebt? Wie ist dieses Gefühl der Zuneigung zu einem Mitglied des anderen Geschlechtes, mal ganz analytisch gesagt, in eurem Herzen gekommen? Ja, zum Beispiel, man geht in die Nähe. Man braucht sich nur hinsetzen auf die gleiche Parkbank und dann plötzlich Rumor, geht das schon los, wenn man diese Erfahrung sucht, nicht? Und offen ist für diese Erfahrung. Oder sehr oft im Krishna-Bewusstsein passiert das im Pujari-Raum oder in der Küche, wo die beiden, also wo die Längenentfernung zu einem für den Kochtopf kürzer wird und plötzlich rumort es und ist dieses Gefühl da. Etwas, was vorher nicht da war, kommt in der Nähe auf. Nicht? Oder ich will jetzt nicht so reingehen ins Detail, weil es offensichtlich ein Bereich ist, der auch viel privat ist. Der soll auch privat bleiben für diejenigen, die in diesem Ashram sind. Man sollte nicht zu sehr darüber sprechen. Mit diesem Beispiel geht es mir nicht darum, etwas Komisches zu sagen oder meine Zuhörer aus dem Halbschlaf zu wecken, sondern es geht mir darum, wie kommt ein Gefühl oder eine Sache in unser Herz hinein, was vorher nicht da war. Es gibt bestimmte Tätigkeiten, würde ich vorschlagen, die man unternehmen kann. Zum Beispiel, dass man zusammen etwas unternimmt, dass man bei Eheleuten im Krishna-Bewusstsein, die sitzen sich dann hin und lesen zusammen mal das Krishna-Buch und so weiter und so fort und entwickeln Zuneigung auf diese Weise füreinander. So gibt es auch bestimmte Tätigkeiten, die wir tun können, sodass Shraddha in unser Herz hineinkommt. Nicht? Shraddha in unser Herz kommt durch sogenannte Shraddha bildende Tätigkeiten auf. Prabhupada hatte in seiner Erläuterung zu diesem Text aus dem 4. Kapitel gesagt, diesen Glauben erreicht man durch hingebungsvollen Dienst und das Chanten von Hare Krishna. Er sagt hier nicht, diesen Glauben erreicht man durch intellektuelle Fragen und intellektuelle Debatten. Er sagt, dieser Glauben erreicht man durch hingebungsvollen Dienst und das Chanten von Hare Krishna. Hier spricht Srila Prabhupada von vertrauensaufbauenden Tätigkeiten, die getan werden können für einen Devotee, um Glauben zu kriegen. Zum Beispiel habe ich mir hier, ich habe noch weiter gedacht und weiter, also nicht gedacht, weiter gesammelt von Prabhupadas Werken. Warum ist das Chanten so wichtig? Um Vertrauen zu entwickeln. Was hat das Chanten mit Vertrauen zu tun? Man hat Prabhupada, nachdem er eine lange Liste von Fragen beantwortet hat, gefragt, nun habe ich auch eine Frage. Er hatte also diese komplette Tulsi, die eine Person oder sind es viele Persönlichkeiten? Also diese Art von Fragen hat er geantwortet. Und da hat er gesagt, jetzt habe ich auch eine Frage. Chantest du deine Runden regelmäßig? Und der Devotee, der den Brief gekriegt hat, man sich fragen, was hat denn das mit den Fragen zu tun? Chanten ist eine Sache. Ich chante, Hare Krishna, ja, aber gut, aber was hat das mit Zweifellösen zu tun? Es hat sehr viel zu tun, das Zweifel lösen. Durch das Chanten des heiligen Namens kann der Devotee dazu kommen, eine Krishna-Erfahrung zu machen. Krishna in Form seiner Klanginkarnation des heiligen Namens zu erfahren und zu spüren und die Auswirkungen zu erfahren in seinem Herzen, wie Lord Chaitanya im Shikshastakama erwähnt, nicht? Dass die Unreinheiten aus dem, vom Spiegel des Geistes weggehen, dass materielle Wünsche weggehen und dass der Devotee Anandam, Buddhivadanam, spirituelle Glückseligkeit erfährt. Eine andere vertrauensbildende Tätigkeit ist ganz sicher das Gebet zu Lord Nrisimhadev. Prabhupada spricht darüber in der Erläuterung für den Vers. Bete, lieber Lord Nrisimhadev, bitte erscheine in unserem Herzen. Bitte erscheine da, komm da rein bitte und in diesen Ort und treibe unsere Unwissenheit hinfort, sodass wir durch deine Barmherzigkeit furchtlos werden können in unserem Kampf ums Dasein in der materiellen Welt. Jetzt ist es ein Kampf. Krishna bewusst zu werden ist zum Teil ein Kampf, besonders wenn diese, nach diesem Anfangsenthusiasmus, diese trockene Strecke einsetzt, die wir überwinden müssen, wo Zweifel auf uns, von uns Besitz ergreifen. Es ist ein Kampf, es kann ein regelrechtiger Kampf werden ums Dasein. Deswegen bittet der Herr, bittet der Devotee, lieber Lord Nrisimhadev, erscheine in unserem Herzen. Das ist sehr, sehr wichtig und ihr könnt in eurer Zeit Pankajandri Prabhu fragen. Der ist ja der Pujari von Lord Nrisimhadev in Srila Mayapur, einen übrigens sehr aktiven Lord Nrisimhadev. Und der kann euch sagen, wie Lord Nrisimhadev vielen Devotees schon erschienen ist und für die unglaubliche Lösung herbeigeschaffen hat in ihrem Leben. Vielleicht einmal war es bei mir so, ich war auf Mayapur Parikrama da war überhaupt nicht physisch vorbereitet. Ich war so was von lasch und diese und zu gehen und dann nach barfuß zu gehen. Und dann waren die Kirtans immer, dann haben die mich immer reingerissen in die Mitte des Kirtans und ich hatte weder die physische noch mentale Kraft, da mich um Kreise zu drehen. Nicht? Und dann ging mir das irgendwann mal so auf den Wecker. Ich war also so richtig schön mies drauf, wie man sagt, mental. Und irgendwann dachte ich, so kann ich nicht weitergehen. Also irgendwas muss jetzt geschehen. Und ich habe dann zu Lord Nrisimhadev gebeten, gebetet im Mayapur-Mandir. Und plötzlich, während ich dann wieder auf Parikram war, machte das plötzlich im Herzen, also richtig, man hört es richtig so, wie jetzt ihr es gehört habt. Ratsch, so eine Ebene des Daseins wurde einfach aufgerissen. Dass die letzten Träume aufwachen. Wir sind ja unter uns. Man sah Lord Nrisimhadev im Herzen gegenwärtig, ich hatte immer diesen Mantra gechantet, mit einer Feuergelande um sich herum, also so eine feurige Aura um sich herum, das flammte und diese ganze mentale Ebene ging weg. Ich hatte, es war noch nicht sofort die große physische Kraft, also das kam nicht sofort, aber nach und nach auch und dann war man drin in dem Mayapur Parikrama und zwar wirklich nicht mehr an der Oberfläche, sondern durch die Mahaprabhus Mercy ein bisschen tiefer gehen. So, das ist eine sehr wichtige Tätigkeit, das Gebet. Das Gebet ist das, wo ein Devotee sich einfach sammelt, in seinem Herzen ganz aus dem Tiefsten herauskommt und zu Krishna geht. Betet nicht in einer oberflächlichen Weise, dass ihr etwas hersagt. Die Konzentration ist ganz, ganz wichtig, wo man wirklich sagt, was man meint zum Herrn. Nicht? Und dann richtig betet und dann kann Lord Nrisimhadev erscheinen und unseren Kampf ums Dasein in der materiellen Welt beenden. Eine andere Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, ist, dass man Gemeinschaft hat mit Devotees. Erinnert euch, in Rupa Goswami Shloka über die Entwicklung von Bhakti wird gesagt, Ado Shraddha, am Anfang ist Vertrauen und dieses Vertrauen kommt durch Sadhu Sangha zusammen. Nicht? Durch Gemein, indem man Devotees trifft. Dieser Austausch mit Devotees, die Vertrauen hat, ist ganz, ganz wichtig. Es ist leider so, dass in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein auch Devotees sind, die nicht viel, also das ist ja okay, nicht viel Vertrauen zu haben und daran zu arbeiten. Aber es gibt auch welche, die regelrecht Körper sagt, zu denen man Non-Devotees sind. Das gibt es. Das sagt er einmal in einer Erläuterung, wenn man das Gefühl hat, es sind zu viele nicht ernsthafte Devotees da, könnte man sich direkt an den spirituellen Meister wenden. So, ich weiß, dass das schon wieder ein Wunderpunkt ist in meiner Zuhörerschaft. Aber da muss man zu Prabhupada gehen und da muss man zu Devotees gehen, die einfach dieses Vertrauen haben, die dieses Vertrauen leben, deren Mundgeruch Vertrauen ist. Also was immer sie sagen, riecht nach Vertrauen. Nicht? Das ist ganz wichtig, um es mal so ganz plastisch auszudrücken. Und in dieser Gemeinschaft kann es möglich sein, dass wir unser Vertrauen einen neuen Boost geben und auf diese Weise vorankommen. Ein anderer Punkt, der sehr wichtig ist, ist die Pilgerfahrt zum Heiligen Dham. Ich weiß, dass ich hier ein bisschen aus dem Rahmen falle, weil ich selber restlos davon überzeugt bin und das ja auch versuche, mit meinem Service in Einklang zu bringen und erst dorthin zu gehen. Aber liebe Devotees, redlich, warum das Heilige Dham? Manchmal sagen Devotees und Leute, und ich habe auch lange das selber gesagt, warum nicht einfach mal alleine sein, an einem schönen Ort, wo muss das gleich Indien sein und gleich Vrindavan, also dass man es aufsucht, warum das Heilige Dham? Die Gründe, die Rupa Goswami gibt im Padyavali, ist, dass dort zwei Energien die Atmosphäre prägen. Einmal Paraka, was einen befreit von materieller Bedingtheit, von der eigenen Bedingtheit. Und das zweite, Paraka, das, was einen anzieht zum Heiligen Dham. Ihr müsst aber genauso bei Devotees vorsichtig sein. Wenn man mit Devotees Gemeinschaft hat, darüber spricht Krishna zu Uddhava in der Uddhava Gita im 11. Kanto, man sollte nicht Gemeinschaft haben mit Devotees, die politisch sind. Krishna sagt richtig, politisch. Über Politik sprechen. Also Devotees, das müssen Devotees sein, die über spirituelle Themen sprechen. Das war gar nicht Uddhava Gita, das ist im 5. Kanto, in den Lehren von Maharaj Bharata. Da wird richtig gesagt, solche Devotees, die nicht politisch sind, mit denen muss man Gemeinschaft haben. Und so ist es auch im Heiligen Dham. Du kannst nicht im Heiligen Dham sein und an allen politischen Neuigkeiten einer Vollkommenheit kämpfenden Institution sozusagen damit zu tun hat. Du musst die Atmosphäre des Heiligen Dams verspüren und nicht, was da rüber ist. Sehr oft bei den Festivals hört man alles Mögliche, was nicht gerade geeignet ist, Vertrauen zu entwickeln. Also, wenn du ins Heilige Dam gehst, sagt Prabhupada, gibt es dir den Impetus to go back to God. Es gibt den Anstoß, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Ich hoffe, dass ihr heute bei einem anderen Damen, Muktinath Dham, in der Dia-Show, davon etwas bekommt. Gut, damit bin ich auch schon fast ans Ende. Ich weiß, dass ich ein bisschen in die, sagen wir mal, problematische Gebiete reinkomme. Wenn man zu lange lächelt, ist die Aufmerksamkeit irgendwann nicht mehr willens mitzugehen. Ich möchte das jetzt abschließen und abrunden. Indem ich euch eine kurze Zusammenfassung gebe. Es ging mir in dieser Vorlesung darüber, dass wir alle eine Reise nachvollziehen müssen. Die Reise vom Anfängsenthusiasmus zum wirklich stetigen Enthusiasmus im Krishna-Bewusstsein. Dazwischen liegt ein Gebiet, wo wir uns mit unseren eigenen Anathas, und ich will es jetzt mal harmlos ausdrücken, unseren Schwächen auseinandersetzen müssen. Und wo uns auch zum Teil Zweifel überwinden. Dieses Zweifel, das Zweifel aufkommen, ist nicht etwas, wo wir Huch sagen müssen und uns verstecken müssen. Das ist etwas Natürliches, weil es eine Funktion der Intelligenz ist, die wir ja auf keinen Fall ausschalten wollen, sondern einsetzen möchten im spirituellen Leben. Um mit diesen Zweifeln umzugehen, gibt es zwei Wege. Der intellektuelle Weg, der sehr wichtig ist. Ich habe jetzt nicht so ausführlich darüber gesprochen, weil wir sehr also oft darüber hören in unseren Vorlesungen, was es für Antworten auf was für philosophische Fragen gibt. Der andere Weg ist meines Erachtens fast noch wichtiger, der Weg des Vertrauens. Und dazu ist es nötig, vertrauensbildende Tätigkeiten auszuüben in unserem eigenen spirituellen Leben. Das war also jetzt die Zusammenfassung von dieser Vorlesung. Ich bin jetzt ein bisschen interessiert, weil jetzt kommt natürlich der Fragen- und Antworten-Teil. Das ist kann manchmal ein sehr schöner Teil in einer Vorlesung werden. Ich möchte euch einladen, eure Fragen zu stellen, wenn ihr welche habt. Ich möchte mich aber zunächst einmal bedanken, dass ihr mir diesen Raum gegeben habt, diese Dinge zu erläutern. Ich hoffe, dass es gelungen ist, ein paar ermutigende Themen anzuschneiden. Hare Krishna. So, habt ihr jetzt irgendwelche Fragen zu diesen Themen? I will translate it after you. Mm-hmm.
In that first verse, there is one reference to women.
Mm-hmm. What is your name, Prabhu, again?
Guru
Dakshin Prabhu. Von Mayapur. Hat eine Frage gestellt. Ich möchte kurz auf diese Frage. In der Erläuterung gibt es einen Kommentar über Frauen. Es ist schwierig, dieses Verlangen abzuschüttern. Frauen und Reichtum sind sehr schwer zu überwindende Probleme für den Gottgeweihten, der sich auf dem Pfad zurück zu Gott befindet. Dashin Prabhu fragt, meine Frau fragt hiermit die eigene Frau im Grihastha Ashram. Hare Krishna. Ich finde diese Frage sehr, sehr, sehr nice und sehr wichtig. Ich möchte sie zunächst einmal nach meinem ganz einfach beantworten und dann ein bisschen komplizierter. Die einfache Antwort ist, nein, Frau Pat hat oft über den Grihastha Ashram gesprochen, als etwas, als eine wichtige Lebensstation, in der wir, in der Devotis Zuflucht suchen. In der vedischen Zivilisation ist der Ashram, der Grihastha Ashram, wichtig und wie wir inzwischen wissen, in unserer eigenen Erfahrung ist es vielleicht für 90% unserer Mitglieder der Ashram, in dem sie am ehesten Vollkommenheit im spirituellen Leben erreichen können. Also sagen wir mal, es ist ganz wichtig, da durchzugehen und gut da durchzugehen. Ich möchte jetzt ein bisschen tiefer diese Frage beantworten. Guru Dakshins Frage zählt ja hin auf ein Thema, was sehr wichtig ist, nämlich er sagt, wie sollen wir umgehen mit Aussagen von Prabhupada, die ja zunächst einmal ein bisschen schwierig zu sehen ist. Frauen und Reichtum sind sehr schwer zu überwindende Probleme für den Gottgeweihten, steht hier, der sich auf dem Pfad zurück zu Gott befindet. Punkt. Und es wird auch nicht weiter erklärt. Es wird also im Raum gelassen, Frauen und Reichtum sind Probleme. In diesem Vers wird das erklärt. Und das ist etwas, wo viele Mitglieder unserer Bewegung inzwischen schon, ja, also ich weiß nicht, ich kenne die Devotees nicht so gut in Deutsch, gibt es In Deutschland ist es richtig geworden, die also wie gasgefüllte Heliumballons bei diesen Aussagen an der Decke, an die Decke gehen und für den Rest der Vorlesung unter der Decke hängen bleiben. Also das ist so. Ich kenne euch jetzt nicht so gut und weiß nicht, wie das hier ist, und das ist vielleicht auch mein Bonus. Deswegen kann ich so ganz und frei darüber sprechen. Ohne gleich Angst zu haben, dass Wurfmesser gespritzt werden und so weiter. Die einzige Art und Weise, die Satvarup Maharaj beschäftigt sich in zwei Kapiteln eines von seiner Büchern, wie man mit kontroversen Aussagen von Prabhupads Büchern umgehen sollte. Und er sagt eine wichtige Aussage, dass man sehen muss, was Prabhupada sonst noch zu diesem Thema sagt, um das Gesamtbild zu haben. Das Gesamtbild über, sagen Sie mal, was man von Prabhupada so kriegt, ist, dass wir alle spirituelle Seelen sind, dass Frauen im spirituellen Leben zu achten sind, dass wir sie als Mataji anreden und Srimati sagen, Sriman sagt man für Männer, Srimati ist die Anredung, also wenn man schreibt, die Anschreibform für Frauen und so weiter. Und die generelle Aussage der vedischen Schriften ist, Respekt zu haben. Es ist sehr gefährlich, wenn wir eine bestimmte Aussage aus dem Kontext nehmen, ohne den Geist der ganzen Präsentation zu verstehen. Diese Gefahr hat Prabhupada einmal mit einer humorvollen Geschichte erzählt von einem Tierarzt. Der Tierarzt wurde einmal gerufen zu einem Kamel, war es glaube ich, dem eine Melone im Hals stecken geblieben war. Und das ist also kurz vor dem Erstickungstod war. Der Tierarzt reagierte sehr schnell, er wusste, er hatte noch wenige Sekunden Zeit, nahm einen Stock und hieb auf die Melone ein, zertrümmerte sie im Hals, sodass das Kamel sie runterschlucken konnte und wieder schnaufen konnte. Nun, er hatte einen Lehrling, und dieser Lehrling war beeindruckt durch diese unkomplizierte Behandlungsweise und eröffnete seine eigene Tierarztpraxis. Bald kam dem Tierarzt Nachrichten zu Wort von diesem Lehrling. Die Nachrichten waren besorgniserregend. Der Lehrling behandelte nämlich jegliche Art von Krankheit mit Knüppelschlagen. Er schlug auf eisige Wunden von Kühen, er schlug auf gebrochene Beine von Schafen, er schlug auf Mageninflation, also Magenblähungen rauf und tötete im Verlauf viele Tiere. Schließlich, nach einiger Zeit, gehörte der Tierarzt noch mehr, und dann musste er sich des Problems annehmen, und sein Lehrling, den er sagte, was machst du da mit unserer edlen Praxis? Der Tierarzt, der Tierhelferei, er sagte, er hörte dann vom Lehrling, wie der auf alles losschlug, auf jede Krankheit. Es war eine isolierte Behandlungsweise. Kamel musste vom Erstickungstod gerettet werden, indem die Melone, die ihm im Hals stecken geblieben war, zertrümmert wurde. Ganz einfach. Du darfst nie wieder Tierarzt sein. So ein blöder, also unwissender Lehrling, der das nicht versteht, der ist nicht geeignet. Ich glaube, dass vielfach solche Fehler bei uns gemacht wurden. Einmal in Australien, habe ich gehört, oder war es England, gab es einen kleinen Skandal. Ein Ehemann schlug seine Frau, sie waren beide Devotees. Es war so heavy, die Presse kam herbei und fragte dann den Ehemann, warum haben sie ihre Frau geschlagen? Und er sagte, Frauen sind weniger intelligent. Und das kam in die Presse, und da war der Salat schon los. Hier hatte er eine Aussage genommen Und Frau Prabhupada aus dem Kontext genommen und hat einen riesen Unheil damit angerichtet. Und das passiert öfters, wenn man nicht den Gesamtkontext versteht. Sehr oft werden Aussagen genommen, falsch zitiert und dann kommt ein falsches Bild auf. Deswegen ist es ganz wichtig, den Spirit von Prabhupada zu verstehen. Den Spirit heißt für den inneren Halt und sein Werk in der Gesamtheit zu betrachten und zu schauen und dann klar zu kommen. Das ist bei vielen Zweifeln, das gilt für viele Zweifel. Thank you for your nice question, which was very relevant. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Ja. Wie ist denn diese Aussage zu verstehen? Das ist jetzt natürlich die nötige Frage und die weiterführende Frage. Und Prabhupada sagt, Frauen sind weniger intelligent. Und einige andere Aussagen. Ich will sagen, wie ich das verstehe, diese Aussagen. Ich verstehe es so, dass Frauen emotionaler sind, intuitiver und sozusagen, wenn man jetzt, ich habe mich ein wenig mit Psychologie beschäftigt, also keine Angst, ich bin kein Experte und weiß auch, dass das Grenzen hat, dieses Studium, aber ich habe vorher vom Krishna-Bewusstsein mich dafür interessiert und mich auch weiterhin im Krishna-Bewusstsein ein bisschen dafür weiter interessiert, weil ich merke, dass viele Dinge leicht erklärbar sind, wie die Menschen handeln, wenn man so gut. Es gibt eine Theorie von der rechten und der linken Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist für das Rationale verantwortlich. Ja, Rationale. Und das rechte, die rechte für das Intuitive. Und viele, die Männer sind meistens haben mehr von der linken Gehirnhälfte, organisieren, strukturieren, dominieren und all diese Iren. Nicht? Und die Frauen sind mehr am Meer von den Gefühlen, von den Emotionen, von den und so weiter und so fort. Beide Dinge sind wichtig, selbst in einem Individuum, ob nun Mann oder Frau, ist wichtig, beide Seiten zu haben. So die Psychologie. Ich rede nur ein bisschen jetzt aus diesem Bereich. Ich verstehe es so, dass Frauen in diesem Bereich stärker ausgebildet sind und deswegen haben sie weibliche Körper. Nun könnte man von einer bestimmten Weise sagen, sie haben nicht so viel von der linken Gehirn, von den linksgehirnhälftischen Funktionen, wie sie von den Rechten haben. Und so weiter. Und ich verstehe Prabhupadas Aussage so, dass sie in diesem Sinne weniger intelligent sind. Ja. Mm-hmm. Ja, es sind offensichtlich viele Gedanken, die Devotees haben sich viele Gedanken dafür gemacht. Hier ist einer von Guru Dakshin, ein Gedanke gewesen. Es geht um Anhaftungen und so weiter, im Augenblick des Todes. Das ist ein großer Bereich, wo viel Forschung, wo die Devotees sich beschäftigen. Ich denke, das ist auch ein bisschen so etwas, wo die Devotees selber forschen müssen, wenn das deine Frage ist. Ich denke, solltest du dir ausführlich nachgeben. Ich möchte aber nicht so gerne jetzt an diesem Thema stehen bleiben, wie ihr verstehen könnt, weil erstmal kann ich nicht beantworten in einer Vorlesung, weil das wird vielleicht ein gesondertes Thema. Und zweitens möchte ich in dieser Vorlesung eigentlich den Devotees einen Prozess anbieten, einen Vorgang anbieten, selber eigenständig in ihrem spirituellen Leben Fragen, die aufkommen, zu lösen. Das ist mir sehr wichtig. Das ist nicht hier den Fokus, das finden wir den Fokus, den könnten wir leicht verlieren, wenn wir jetzt auf ein Thema, was offensichtlich mit vielen Überlegungen verbunden ist, da uns mit beschäftigen. Ja. Gut. Das kannst du ja gerne überholen. Ja. Es ist gut für eine Frau angehaftet zu sein an ihren Ehemann, wenn das ein Krishna-bewusster Ehemann ist, und dann werden sie nämlich auch ein Krishna-bewusstes das gleiche Ziel erreichen, ihr Ehemann, das dann vergangen ist. Ja. Gut. Dann möchte ich hier die Vorlesung beenden, 20:09. Alles Gute für euer eigenes spirituelles Leben und eure eigene Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es war, wie gesagt, nur eine Vorlesung darüber, aus einer gewissen Perspektive, nämlich der eigenen Perspektive. Und einige Zitate vom Prabhupada habe ich dazu herangeführt. Aber es ist offensichtlich, dass jeder von uns selber an diesem Punkt arbeiten muss, denn es ist ja die eigene spirituelle Reise, die wir alle auf unsere eigene Art und Weise beschreiten müssen. Srila Prabhupada ki jai, Siddhi Gaur Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.